zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Torwächter. Unser heutiges Thema ist, warum wir dazugehören.
Es ist Pride Month und heute ist das Jubiläum der Stonewall-Unruhen, bei denen sich queere Menschen, darunter viele Transleute of Color, gegen Polizeigewalt und ungerechte Gesetze aufgelehnt haben.
Heutzutage wird das mit Paraden und Veranstaltungen begangen, die immer auch Anlass zu Diskussionen über queere Themen sind. Darunter sind jedes Jahr die Themen, sollte Kink auf Pride-Veranstaltungen sein?
Gehört Queerness und Sexualität in andere Kulturbereiche und für uns betrifft das auch das Rollenspiel.
Und wer gehört eigentlich genau zu LGBTQIA?
Plus.
Sternchen.
Ja.
Und ja, darüber reden wir heute so ein bisschen.
Genau, darum sprechen wir darüber, wie wir als queere und kinky Leute dazugehören und warum. Und ja, warum das sowohl für die LGBTQIA-Sternchen-Community als auch für die Rollenspiel-Community zutrifft. Und auch warum wir speziell im Podcast immer wieder darüber sprechen und diesen Zusammenhang herstellen.
Also warum gibt es eigentlich unseren Podcast?
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Also nein, eigentlich machen wir den Podcast, weil wir Lust haben, einen Podcast zu machen. Das haben wir ja schon oft genug gesagt.
Genau.
Aber ja, warum verbinden wir diese Themen? Warum lassen wir das nicht einfach? Warum bringen wir Queerness ins Rollenspiel? Und warum bringen wir Kink in unseren Queer-Podcast? Die Antwort ist halt Repräsentation. Wir wollen exakt zeigen, dass das Ganze auch in Kombination miteinander existiert und wo Zusammenhänge sind, wo Intersektionen bestehen.
Genau, wo wir einfach als Personen, die das eine als Hobby haben, das andere in unserem Leben haben, wo wir Zusammenhänge sehen, wo wir Ähnlichkeiten sehen, einfach um unseren individuellen Blickwinkel zugänglich zu machen für andere.
Genau, und auch einfach, weil eine Identität den Blickwinkel auf eine andere immer auch mitbestimmt.
Mhm.
Und ja, der Kern der Diskussion über Kink of Pride ist ja, dass es irgendwie auf eine Weise nicht dazugehört, dass Kink auf Pride, was Sexuelles ist, dass es dadurch schon fast übergriffig ist. Und ich würde dazu sagen, Kink repräsentieren ist nicht dasselbe wie Kink ausüben.
Ja, und über etwas informieren ist nicht dasselbe wie rekrutieren oder aufdrängen.
Ja, dasselbe gilt halt auch für Queerness. Also, machen wir mal ein Beispiel am Rollenspiel.
Mhm. Es gibt das Argument, dass Leute sagen, auf einer Pride-Veranstaltung kinky aufzutreten, verletzt Konsent, also weil es Leute unfreiwillig ins Spiel einbindet.
Genau, also das Spiel in diesem Sinne die Ausübung von BDSM. Mhm. Aber wenn wir Spiel aus einer Rollenspielperspektive betrachten, wo es ja eine klare Beschäftigung mit dem Hobby, mit dem Spiel, mit der Identität RollenspielerIn auch gibt, ohne das Spiel auszuüben, dann erkennen wir, warum dieses Argument halt nicht griffig ist. Also ein D&D-Shirt zu tragen oder eine Labwaffe dabei zu haben, ist nicht dasselbe wie Rollen zu spielen oder zu lappen. Und es ist auch nicht dasselbe, über Rollenspiel zu reden, als unbeteiligte Leute
in Charakter anzusprechen.
Ja, genau. Halt einfach, wenn man nur in Charakter redet und die Leute ins Spiel reinzieht, ohne dass sie eine Konzeption dafür haben. Oder wenn man Leute mit einer Labwaffe schlägt, ohne dass man vorher Konsent dafür erhalten hat. Ja, das ist eine Konsentverletzung. Aber wenn man drüber redet, wenn man das, die Kleidung nur trägt, wenn man es nur repräsentiert, das braucht ja nicht den Konsent von außen.
Ja.
Also ich brauche ja nicht den Konsent, um Kleidung zu tragen.
Genau. Egal, was für Kleidung das ist.
Ja, also bigotte Menschen würden mir halt absprechen, Kleider tragen zu dürfen, weil sie mein Geschlecht nicht anerkennen. Und nur weil Leute eventuell halt nicht anerkennen, dass vielleicht ein Halsband für kinky Menschen eine tiefe Bedeutung hat.
Oder auch einfach nur ein Kleidungsstück ist, je nachdem.
Genau, gibt es denen kein Recht. Also niemand braucht halt den Konsent von anderen, um ein Kleidungsstück zu tragen. Bis zu einem gewissen Grad vielleicht Konsent, um sich auszuziehen, aber auch da gibt es Grenzen und gesellschaftlich akzeptierte Rahmen. Und die werden bei Pride halt auch in der Regel nicht mal überschritten. Es gibt nur Sachen, die einen Kontext haben.
Ja.
Genau wie eben halt ein D&D-Shirt den Kontext Rollenspiel hat und mehr halt eben nicht. Es zeigt eine Zuneigung zu etwas und es zeigt eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe und die Assoziationen der Gruppe werden natürlich auf die Person projiziert, aber nur weil du nicht an ein Thema erinnert werden willst auf irgendeine Weise, gibt es dir halt kein Recht, den Leuten
vorzuschreiben, wie sie sich kleiden dürfen oder wie sie sich untereinander verhalten dürfen.
Ja, und wenn wir jetzt mal
eine Pride-Veranstaltung oder Parade.
Genau, mit einer Con vergleicht. Mhm. Also, wo man halt Nerdtum zeigt und sich damit beschäftigt, ohne direkt zu spielen. Auch Cosplay von Animes, die du selber nicht kennst. Vielleicht machst du nicht mal Cosplay. Das gehört halt zu der Con. Du erkennst es als auf der Con zugehörig und die Leute laufen da halt rum und du musst dich nicht mal weiter damit beschäftigen, außer darüber hinaus, dass du jetzt gesehen hast, diese Person cosplayt.
Mhm.
Und ja klar, halt Sprüche-Shirts. Manche Sachen sind halt cringe.
Ja.
Also es gibt die dümmsten D&D-Wortspiele oder allgemein Rollenspiel-Wortspiele. Es gibt auch auf, wenn man halt so Shirts aus dem Kink-Bereich hat, manche sind halt cringe.
Manche sind einfach nur dumm. Und es ist okay. Das darf jeder tragen.
Genau. Also wenn da jetzt nicht irgendwelche verstörende Bilder drauf sind, absichtlich, oder wenn da
konsensbrechende Witze drauf sind.
Genau, also Rape-Jokes musst du halt nicht rumtragen, aber also da werden Vorwürfe angebracht. Aber jetzt nur, weil etwas cringe ist, für dich, ist es kein Grund, einer Person die Teilnahme einer politischen Demonstration oder einer Rollenspiel-Convention zu untersagen.
Mhm.
Also es bricht halt nicht Konsens in irgendeinem bedeutsamen Sinne, weil ansonsten sind wir halt an dem Punkt, wo wir immer den konservativst möglichen Zuschauenden imaginieren müssen und uns so kleiden und verhalten, dass dieser Person dem zustimmen würde. Und das.
Ja, sonst sind wir bei Kleidervorschriften für den Alltag. Also einfach nur Bullshit.
Genau. Und ja, wenn wir Nerd-Hobbys, die wir selber nicht ausüben, auf einer Convention akzeptieren können, dann können wir auch Kink auf Pride akzeptieren. Genauso wie halt andere Formen von Queerness, die da repräsentiert werden, die...
Der man selbst vielleicht nicht angehört.
Ja, genau, die man vielleicht auch gar nicht versteht.
Ja.
Eventuell entwickelt man Verständnis, eventuell sieht man einfach nur, dass es existiert, aber so oder so, das müssen wir aushalten, das können wir auch aushalten. Und ja, ein Gegenargument, das oft gebracht wird, warum Leute keinen Kink auf Pride-Veranstaltungen sehen wollen, ist, dass junge Menschen und Asexuelle dadurch halt traumatisiert würden, etwas sehen, was sie nicht sehen wollen. Und ich bin halt Ace, also im asexuellen Bereich anzuordnen und kinky. Und ich offensichtlich gibt es da zum einen diese Überschneidung, die mir auch sehr deutlich macht, dass Kink nicht notwendigerweise sexuell ist. Zum einen und zum anderen, dass durchaus das kein universelles Argument ist. Und auch asexuelle Menschen sind halt nicht notwendigerweise sex-repulsed. Also Sex stößt nicht alle von uns ab. Mich zum Beispiel nicht. Und andere Leute eben auch nicht. Und selbst die sexrepulsed sind, die wollen vielleicht keinen Sex haben, keine Pornos sehen. Und
die wollen vielleicht auch nicht mit Nacktheit konfrontiert werden, ohne darauf vorbereitet zu sein.
Genau, aber ich sag mal, wenn auf einer Pride halt irgendwie Leute mit Hotpants rumlaufen, ob die Hotpants aus Leder oder aus Jeans ist, das ist nicht der Unterschied, wie nackt diese Person ist.
Ja.
Das ist, was du darauf projizierst. Du sexualisierst halt einen Ausdruck dadurch.
Mhm.
Und selbst wenn das Auftreten sexualisiert ist, es geht eben bei Pride auch um sexuelle Identitäten. Und ich glaube, auch als asexuelle Person stellt man sich eben intersektional in den Kampf und hilft diesen Menschen mit dabei, dass sie eben ihre Sexualität leben können, genau wie sie uns dabei helfen, dass wir unsere Sexualität nicht leben müssen.
Ja.
Und in dem Sinne können wir beide repräsentieren und auftreten dort. Und ich muss ja nicht bei der Gruppe mitlaufen, die nur aus Hotpants-Leuten besteht. Aber sie dürfen halt da sein.
Ja.
Und ich kann mich auch kurz wegdrehen oder ein Getränk holen, wenn die an der Parade an mir vorbeiziehen. Wenn ich das wirklich nicht sehen will.
Mhm. Niemand ist gezwungen, hinzusehen.
Genau, aber die brauchen doch nicht meine Erlaubnis, um da zu sein. Also niemand hat auch das Recht, diese Erlaubnis zu entziehen.
Mhm. Ähnlich ist es halt mit Kindern auf Pride-Veranstaltungen, aber auch allgemein mit den Themen konfrontiert werden. Nichts auf Pride-Veranstaltungen sollte Kinder traumatisieren. Es gibt da Gesetze für, was okay ist und was nicht okay ist. Die gibt es. Die werden für gewöhnlich eingehalten.
Die sind auch etwas, was im gesellschaftlichen Diskurs verhandelt wird.
Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und faktisch traumatisiert auf Pride nichts irgendwelche Kinder. Eventuell bringt es Eltern in die Situation, Dinge erklären zu müssen, mit denen ihre Kinder bisher noch nicht konfrontiert waren. Dafür ist Pride unter anderem da und das nennt sich Elternschaft, dass man seinen Kindern Dinge erklären muss, die neu für sie sind.
Ich denke, das allermeist lässt sich erklären, wie das ist ein Kostüm, das Erwachsene gerne tragen. Damit lässt sich von Puppy Play über Latex vieles einfach einordnen.
Mhm. Das ist einfach Elternaufgabe, Dinge beizubringen, ja, Dinge zu erklären, Dinge in Kontext zu setzen.
Oder auch die Aufgabe von, ich sag mal, erfahreneren Menschen in der Community. Nicht alle jungen Menschen gehen ja mit ihren Eltern zu Pride-Veranstaltungen. Also, ja. Und ich finde es auch eben gut, dass da ein Raum ist für Aufklärung.
Aber das ist es ja. Pride ist eben auch für Aufklärung da. Entsprechend ist das Argument, oh nein, dann da tauchen doch Fragen auf, da werden Leute mit Dingen konfrontiert, die sie nicht einordnen können. Ja, das ist der Sinn der Sache.
Ja, die Gesellschaft damit zu konfrontieren. Und selbe Argument mit, das können wir Kindern noch nicht zeigen, wurde ja aber auch schon gegen jegliche queere...
Küssende Personen des gleichen Geschlechtes.
Ja, alles...
Handchenhaltende Personen des gleichen Geschlechtes.
Ja, alles, was auf Pride auftaucht, wurde schon als, das kann man den Kindern nicht zeigen, argumentiert. Und mit demselben Argument wurden in Ungarn ja gerade Gesetze erlassen, die verbieten Kindern, jegliche queere Inhalte zu zeigen. Also solche Gesetze werden exakt mit der Begründung, dass das für Kinder nichts ist und das sozusagen Repräsentation gleichzeitig rekrutieren ist. Nee, das ist es eben nicht. Und es zeigt aber einfach, dass es existiert. Und die Angst ist dabei halt ja, aber wenn die Kinder das sehen, dann werden die selber so. Und die sollte man nicht haben. Man sollte Identitäten akzeptieren. Und das ist halt queerfeindlich, so zu denken. Oder was auch immer feindlich, aber halt, wenn du Sorge hast, dass dein Kind so wird, dann ist es vielleicht eher an dir, oder wenn du die Sorge hast, dass imaginäre Kinder so werden, wenn sie das sehen, weil sehr oft sind es ja Menschen, die keine Kinder haben oder die selber sehr jung sind, die so argumentieren, dann ist es eben vielleicht eher deine Aufgabe zu reflektieren, wo deine Vorbehalte liegen und warum die da sind und ob das eventuell halt einfach Ismen sind, die du verinnerlicht hast und nicht eine legitime Sorge. Mhm. Auf jeden Fall, wenn du ein Kind hast und halt so drüber redest und dir das als was ganz Schlimmes darstellst, dann zeigst du dem Kind nur, dass du seine Neugier nicht akzeptierst und im Zweifel seine Identität nicht akzeptierst.
Mhm.
Und das ist halt was...
Und so bringt man halt im Zweifel auch Hass bei.
Ja, oder eben auch treibt eben einfach Leute ins Closet und zeigt, dass man keine sichere Umgebung ist.
Ja.
Ich glaube, sehr viele queere Menschen kennen das. Ich glaube, das ist halt einfach nichts, was man fortführen müsste als Muster.
Ja, und wenn man ernsthaft Sorge hat, dass Kinder oder asexuelle Personen traumatisiert werden, das ist für gewöhnlich nur der Fall, wenn die Aufklärung eben aus Abneigung und Hass besteht.
Und dann ist die, ich glaube, da,
genau, dann die Traumatisierung liegt in diesem Clash und nicht daran, dass Leute Dinge anziehen.
Ja, genau. Und es ist halt auch nicht so, als ob da super Leute offen ausgepeitscht werden bei jeder Pride-Parade heutzutage. Das ist ja faktisch nicht so. Es gibt da einen Stand von der SMWG, wo die Flyer verteilen und es laufen vielleicht ein paar Leute mit Lederkleidung rum. Das ist es ja im Wesentlichen, wenn man nicht speziell halt zu so voll zum Street-Sachen fährt, also wo die speziell halt auf Kink und Pride ausgelegt sind, wo es darum geht, Kinky-Sachen zu sehen. Und die Leute müssen nicht deinen Konsent fragen, um das zu machen, sondern du gibst Konsent, wenn du hingehst und du kannst den ziehen, indem du weggehst.
Ja, und bei normalen Pride-Veranstaltungen, ich meine, wer es noch nicht von uns oder anderweitig gehört hat, die SMJG ist eine Jugendorganisation.
Ein gemeinnütziger Verein.
Ja, genau. Und ist dafür da, Jugendliche aufzuklären über BDSM. Und zwar auf angemessene Weise, in angemessener Sprache. Die sind dafür da, dass sich junge Leute dann die richten können, wenn sie Fragen haben.
Genau.
Und wo sie Aufklärung finden, die von Gleichaltrigen und Leuten in ähnlichem Alter kommen.
Ja.
Das ist das Konzept. Wenn die nicht auf Pride gehören, wohin denn dann?
Ja, genau. Nee, wir haben auf jeden Fall schon mal in der Folge Spiel in der Öffentlichkeit drüber gesprochen, wie das sich mit Konsent und Öffentlichkeit verhält. Ja. Könnt ihr nachhören, wenn ihr die Diskussion im Detail haben wollt. Aber ja, prinzipiell, Repräsentation von Queerness kann sich nicht nach dem konservativsten möglichen Zuschauer richten. Und es geht halt darum, Leuten etwas zu zeigen, was sie nicht gewohnt sind und auch speziell sich nicht zu verstecken. Deswegen heißt es Pride.
Genau.
Es ist nicht die Shame-Parade.
Ja. Ja, es ist die Pride-Parade, weil man eben nicht in den Closet möchte. Man möchte sich nicht verstecken müssen. Wir wollen akzeptiert werden dafür, dass wir da sind. Punkt.
Ja, das führt mich zu dem Punkt hermeneutische Ungerechtigkeit. Das ist ein philosophisches Konzept. Wenn man etwas zu einer bestimmten Gruppe gehört, wichtige Informationen nicht hat, die man bräuchte, um seine eigene Situation einzuordnen, dann herrscht hermeneutische Ungerechtigkeit. Also ist es ungerecht, keine Repräsentation zu bekommen? Ist es ungerecht, nicht zu sehen, was es an einer Vielfalt an Identitäten gibt? Ist es eine Benachteiligung? Ist es nicht irgendwie ein Aufdrängen, Vielfalt zu zeigen, sondern die Benachteiligung besteht dadurch, wenn das nicht passiert? Ja, das Konzept hermeneutische Ungerechtigkeit kommt aus der Agnotologie, das ist die Lehre von der Ignoranz. Gibt auch ein Video von PhilosophyTube, Ignorance and Censorship heißt das. Das geht auch ein bisschen um das Thema, halt speziell hermeneutische Ungerechtigkeit und was das bedeutet. Und da könnt ihr, wir tun es nicht schon, als wenn ihr ein englisches Video sehen wollt, könnt ihr euch damit weiter beschäftigen. Ich finde es halt einfach wichtig zu verstehen, dass es eine Ungerechtigkeit ist, keine Worte für sein eigenes Selbst zu haben, die aufgelöst werden muss. Das ist halt die Problemstellung. Das ist nicht die Problemstellung, dass Leute zu viele Identitäten kennen.
Gehen wir noch weiter ins philosophische Thema. Es gibt das berühmte Zitat, wovon ich nicht sprechen kann, davon muss ich schweigen, von Wittgenstein. Aber es sagt eigentlich aus, dass man, wenn für etwas keine guten Worte da sind, dann kann man darüber nicht reden.
Ja, im Wesentlichen sagt es das aus. Er war halt kein Agnotologe, aber ja, wenn du keine Worte hast, etwas auszudrücken, kannst du dein Leben nicht richtig interpretieren. Dir fehlt das philosophische Rüstzeug, um über deine Situation zu sprechen, mit anderen Leuten adäquat zu kommunizieren, aber eben auch, um halt in dir selbst einzuordnen, wer du bist und eventuell, warum es dir nicht gut geht.
Mhm. Weil, eventuell, was dir fehlt in deinem Leben. Ja.
Genau, also Probleme müssen auch benannt werden können, damit man sie als Probleme wahrnimmt. Zum Beispiel gab es Inhaltswarnung für die nächsten 30 Sekunden, sexuelle Gewalt. Es gab den Begriff sexuelle Belästigung gar nicht. Und deswegen war es super schwer auszudrücken, was Leuten am Arbeitsplatz passiert ist.
Mhm.
Sobald es den gab, war es ein benennbares Problem, das man anfangen konnte zu beheben. Ist heute noch immer nicht passiert, aber es wird als Problem wahrgenommen, weil es ein Wort und eine Begrifflichkeit dafür gibt.
Ja, wenn es das nicht gibt, kannst du halt nur schwammig drum rumreden, was passiert ist und wirst im Zweifel nicht ernst genommen.
Und findest halt niemanden, dem dasselbe passiert, so leicht.
Genau, weil die Erfahrungen können ja sehr unterschiedlich sein. Das zugrunde liegende Problem ist dasselbe. Aber um das erkennen zu können, muss man erstmal Begriffe und Definitionen haben.
Ja.
Und das ist eben in vielen Bereichen so.
Genau, also bei queeren Identitäten besonders. Es ist zum Beispiel super schwer zu beschreiben, dass du trans bist, wenn dir das Konzept komplett fehlt, dass Geschlechter sich verändern können oder dass die nicht mit dem bei Geburt zugeordneten übereinstimmen müssen.
Mhm.
Also wenn du trans nicht als Konzept hast, wenn du damit nie konfrontiert bist, dann ist es wirklich super schwierig, das so auszudrücken, dass du Hilfe findest oder dass du halt...
Ja, auch einfach in deinen Gedanken selbst zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, was los ist.
Genau, ich musste halt erst Repräsentation finden und sehen und mit Transmenschen interagieren, um selber zur Erkenntnis zu kommen, dass ich trans bin und dann die nächsten Schritte zu machen. Ich war von hermeneutischer Ungerechtigkeit betroffen als Arbeiterkind in einer Gesellschaft, in der keine breite Repräsentation und Bildung über Trans-Themen besteht. Und ich hoffe, dass die Leute jetzt weniger sind.
Ja, ich hatte in einem kleineren Rahmen eine ähnliche Erfahrung mit Kink. Ich habe nicht irgendwann Kink für mich entdeckt. Meine ersten in sexuelle Richtung gehenden Fantasien waren Kink-Fantasien. Das wusste ich aber nicht. Ich hatte keinen Schimmer. Alles, was ich wusste, ist, SM sind Leute im Fernsehen, die schlecht sitzende Lederkleidung anziehen und sich an- und schreien. Das war so mein Verständnis von SM. Und ich musste erst merken, dass in meinem Leben etwas fehlt und recherchieren, um herauszufinden, dass das, was ich eigentlich, seit ich denken kann, lebe, zu BDSM zählt. Weil es mir nicht repräsentiert wurde. Weil mir niemand eine breite Repräsentation gezeigt hat, sondern nur schlechte Werbungen.
Ja, und diese Konzeption von BDSM, schlechte Lederkleidung, Leute sich gegenseitig anschreien, ist, glaube ich, die Leute im Kopf haben, wenn sie sagen, kein King of Pride.
Mhm.
Es ist halt keine eigene Subkultur mit langer Geschichte. Es ist keine Vielzahl an Beziehungsmodellen und Lebensentwürfen. Es ist halt ja, da haben Leute Sex mit Leder und schreien.
Ja,
und
hauen sich.
Genau, und beschützen das Patriarchat dabei.
Warum auch immer dieser Punkt, aber egal.
Ja, es ist halt in so einem 70er-Jahre-Feminismus-Talking-Point, wo es halt darum ging, dass praktisch entweder nur die Fantasien von Männern erfüllt werden, also patriarchale Fantasien dadurch, oder eben ja direkt das Patriarchat unterstützt und manifestiert wird im BDSM. Und auch damals haben halt schon Lesben dagegen, sind sie bei Pride aufgetreten. Also diese Diskussion ist kein neuer, wir haben ja schon gesagt, die kommt jedes Jahr wieder. Die kommt halt literally jedes Jahr wieder, seit es Pride gibt.
Ja.
Und ja, ich glaube, je besser das alles repräsentiert ist, umso mehr haben Leute ein Verständnis dafür, um was es eigentlich geht. Und umso mehr Ungerechtigkeit wird ausgeräumt. Das ist halt wichtig, um Kink und Queerness zu wissen. Und die halt einfach die Existenz des Konzepts zu kennen, hilft sehr dabei, mehr zu suchen, wenn man das braucht. Das sollte einfach Teil unserer Gesellschaft sein, über Identitäten zu lernen.
Über Queerness Bescheid zu wissen. Ja, das muss einfach, im Prinzip muss es in die Schulen.
Genau, aber Pride ist jetzt ein Weg, das zu zeigen. Einer von wenigen, wo zum Beispiel eben BDSMler sich selber zeigen können. Also das ist ja eben auch so. Wir haben halt oft nicht die Kontrolle über Medien. Also weder queere Leute noch BDSMler, wie die uns zeigen. Und auf Pride können wir uns zeigen, wie wir sind, tatsächlich. Und das können Leute dann sehen. Und das ist eine wichtige Funktion davon. Und die sollte man halt nicht Leuten versperren, also teilen von der Community, weil sie nicht nur queer, sondern auch kinky sind zum Beispiel. Denn dadurch schafft man eben hermeneutische Ungerechtigkeit. Man schafft eben eine Schwelle zwischen, das ist die Queerness, über die man wissen darf, das ist der Sex, über den man wissen darf, und das ist der, über den man nicht wissen darf, der im Geheimen stattfinden muss.
Mhm.
Und das ist offensichtlich ungerecht, wenn das asymmetrisch verteilt ist. Und deswegen sind wir dafür, dass halt Pride-Veranstaltungen auch dafür genutzt werden, um zu informieren. Historisch, ich habe ja schon davon gesprochen, ist die Diskussion, ob BDSM automatisches Patriarchat unterstützt, auch wenn es von zwei Lesben ausgeübt wird. es gibt Verbindungen zwischen Queerness und BDSM. Und auch den Szenen, den Veranstaltern.
Und diese gibt es
länger als Pride.
Länger als Pride, ja.
Genau. Also wollen wir mal hier die Leder-Szenen, Leather-Folk-Leute angucken, die halt in der unmittelbaren Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs angefangen haben, eine Subkultur zu schaffen, in der sich queere Menschen sicher fühlen konnten, aber die halt eben auch von Kink geprägt war.
Mhm.
Wo halt eben die Ästhetik von Ledertragen Teil von einer BDSM, aber auch von einer Queerness-Kultur, von einer Kultur, die sich nicht versteckt hat, die sich gegenseitig Schutz geboten hat, die halt also Prinzipien, die in Pride jetzt auch auftauchen, ja, verinnerlicht hatten bereits. Die gibt's halt schon. Seit Ewigkeit. Ich kann das Buch Leatherfolk auch empfehlen dazu. Das Buch ist aus den 90er Jahren und beschreibt halt ungefähr diesen Diskurs, den wir jetzt haben und damals im unmittelbaren Schatten der AIDS-Epidemie, ob eben die Leatherfolk, die Lederszene zur queeren, also das Wort Queerness hatte damals ja auch gerade den Beginn seiner Verbreitung, also zur schwulen Lesben und so weiter Szene dazu gehört. Und die Argumente sind ähnlich. Die Gegenpositionen sind ähnlich und es geht um Respektabilität, es geht darum, dass Leder halt schon von Anfang an dazugehört und sie blicken halt damals, ja, in den 90ern auf die 40er zurück und heute blicken wir aus den 2020ern auf die 90er zurück. Die Argumentationen sind ähnlich und das Buch finde ich da sehr erhellend. Es ist halt eins von Own Voices geschrieben aus der Lederszene, eine Sammlung von Essays. Und ja, halt nach diesen Lederanfängen, die erste Pride. Also die unmittelbar als Erinnerung an die Stonewall-Unruhen veranstaltet wurde. Da waren Kinky-Menschen beteiligt.
Ja, das war kein Kink-Exclusive-Ding. Also können wir auch einmal Brenda Howard nennen.
Mhm.
Die war
Mitveranstalterin,
eine der Organisatorinnen. Und diese Frau war Sexworkerin, bi und kinky. Und hat einen coolen Button getragen mit der Aufschrift Be Poly Switch, I'm not greedy, I just know what I want. Leider gibt es diesen Button nicht, aber ich glaube, ich muss mir einen anfertigen.
Ja, ich habe bisher kein Bild von ihrem speziellen Button gefunden, wie der aussah.
Aber ja, genau. Wenn jemand den findet, bitte, ich nehme gerne Bilder. Ich fand es sehr unterhaltsam, deswegen, weil ich das immer in derselben Reihenfolge nenne, ohne von ihr da inspiriert worden zu sein, aber diese Person ist auf jeden Fall eine große Inspiration für mich.
Ja, es ging halt damals darum, eben Pride bewusst als Name zu nehmen, um halt zu zeigen, ja, nee, wir stecken das jetzt nicht mehr. Wir zeigen jetzt auch Flagge, im Fall eine regenbogenfarbene und wir treten eben auf, wie wir sind. Und Das war bei den ersten Prides halt ein wichtiger Teil. Und wir haben ja schon gesagt, dass BIPOC, besonders auch Transmenschen, bei Stonewall unmittelbar beteiligt waren.
Es ist halt eben kein, die Pride ist für Schwule und Lesben und Dankeschön.
Und auch nur die sich ordentlich anziehen. Genau. Und einen ordentlichen Beruf haben. Nicht irgendwelche Biker, nicht irgendwelche Sexworker. Aber nee, das...
Die Pride ist gemacht von allen. Und sie ist für alle. All of us. Ja, aber wir hatten eben schon in den 90ern, kurz nach der AIDS-Krise oder nach der ersten großen, auch da, zu den Hochzeiten von AIDS, auch als noch nicht bekannt war, wie es übertragen wird, haben unter anderem die Lila-Leute sehr, sehr viel Hilfe geleistet. Man fühlte sich zugehörig zueinander.
Genau, man hat sich als dieselbe Community gesehen, weil gesagt, das sind unsere Leute, halt auch gerade an der amerikanischen Westküste gehörten die halt zu den Ersten, die AIDS-Kranke gepflegt haben.
Ja.
Halt ohne zu wissen, dass das Reinpflegen keine Ansteckung beinhaltet. Und das uns in Lederszene gehörten damals halt nicht nur schwule Biker. Die war schon groß genug, als dass es auch heterosexuelle Lederleute gab oder bisexuelle Lederleute, die eben in Beziehungen mit Leuten anderen Geschlechters waren. Und halt Lesben haben wir ja schon gesagt. Also Lederszene war bereits vielfältig, aber sie hat eine gemeinsame Community gefühlt und nach dieser gehandelt.
Mhm.
Und war halt für die gesamte, damals eben von der AIDS-Pandemie besonders betroffene Schwule-Szene da, als sie gebraucht wurden. Einige haben es halt zu ihrem Lebensinhalt gemacht, sich um AIDS-Kranke zu kümmern, und andere waren halt einfach in dem Moment da. Aber das zeigt eben...
Das ist eine Community. Das ist kein... Schwule sind die eine Community und Kinky-Leute sind die andere Community.
Genau.
Wir sind eine Community.
Das ist auch nicht, wer kinky wird, der schließt sich aus der queeren Community aus und sucht was anderes. Nee, es ist halt, es gibt über Intersektionalität, es gibt Überschneidungen und es gibt eben gegenseitige Hilfe. Es gibt auch gemeinsame Issues. Also, wer kinky ist, der weiß, wie sich ein Coming-out anfühlt oder weiß aber auch, wie es sich anfühlt, im Closet zu sein, also nicht geoutet.
Ja.
Und den Druck, den das mit sich bringt, also beides eventuell. Man hat ja auch, wenn man out ist, als BDSMler auch mit Stigmatisierungen zu kämpfen. Unter anderem der, dass man nicht auf Pride-Veranstaltungen gesehen werden soll.
Genau, oder auch mit dem Druck, wenn ich geoutet bin, dann muss ich jetzt repräsentieren. So, das ist auch ein Druck, der da ist. Du bist jetzt Repräsentant, weil du geout bist. Das ist so.
Ja, yeah, genau. Du bist die Person, die man kennt.
Genau, du bist im Zweifel die Person, die man kennt. Und das ist immer mit enthalten in dem Coming-out.
Ja, klar. Also, es gibt auch eben eine Pathologisierung von Queerness und von BDSM, die eben auf eine ähnliche Zeit zurückgeht. So richtig angefangen hat das halt so im 19. Jahrhundert mit etwa der Psychopathia Sexualis, die Begriffe Sadismus und Masochismus, die übrigens halt ja reclaimte Begriffe sind.
Das waren Begriffe für im Prinzip psychische Krankheiten.
Ja, genau. Störung der Sexualität, wie auch immer man es genannt hat. Und halt diese Einordnung als Krankheit, die zieht sich durch und die gab es eben auch für Transidentitäten und die gab es aber auch für Homosexualität und für Bisexualität. Und das wird halt langsam aufgehoben. Also die Pathologisierung von Homosexualität ist halt schon länger nicht mehr Teil von Dokumenten und von medizinischer Praxis, zumindest hier bei uns nicht, in unserer Kultur. Und genauso, wir werden jetzt eben Transidentitäten und
Sadismus und Masochismus gerade entpathologisiert.
Genau, in dem kommenden ICD-11, also praktisch dem Kerndokument für Diagnostik, werden die sich halt nicht mehr finden. Das heißt, erst jetzt kann man sicher davon ausgehen, dass Therapeutinnen nicht versuchen, die eigene Identität einfach zu therapieren.
Ja, weil es als Krankheit diagnostiziert wird.
Genau, sagen wir, ja, dein Problem mit deinem Burnout oder was auch immer, liegt daran, dass du masochistisch bist. Oder wir müssen erst den Masochismus behandeln, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, ob eine Transition möglich ist.
Das ist so ein Blödsinn eben, offensichtlich.
Genau, aber diese Pathologisierung ist halt das, was wir gemeinsam haben. Also man sieht halt daran, wie zeitgleich das stattfindet.
Ja.
Sowohl die Pathologisierung als auch die langsame Auflösung dessen, dass die Kämpfe gemeinsam stattfinden sollten und dass gesellschaftlicher Fortschritt in diese Richtung auch ein gemeinsamer sein kann. Und auch deswegen sehe ich halt ja einfach intersektional sehr viele Gründe, gemeinsam aufzutreten als Kinky-Leute und als queere Menschen. Selbst wenn die Überschneidung nicht in der Identität ist, ist sie doch in den Issues da.
Ja. Und sie kann halt auch in der Identität sein.
Genau.
Ich meine, wir sind beide queer und wir sind beide kinky.
Ja.
Bei manchen Personen mag das nebeneinander stehen. Aber das kann eben auch so ineinander greifen, dass es nicht zu trennen ist.
Ja, also wie willst du halt bei intersektionalen Identitäten eine Trennschärfe herstellen? Also ich sehe nicht, wie das möglich sein soll.
Ja, also ich meine, ich hatte ja in der Folge Bisexualität schon darüber geredet, dass ich eben auch schwanke, was für mich eigentlich der richtige Begriff ist. Ist es bi, ist es pan? Und ich habe mich für bi entschieden. Einmal der Repräsentation wegen, aber auch, weil es nach der Definition, die wir in der Folge Bisexualität haben, für mich, wenn ich den Kink mit einbeziehe, die passendere Definition ist.
Ja, und bei mir ist es halt so, dass also meine Sexualität ist an Kink geknüpft.
Mhm.
Also ich ordne mich ja gray asexuell ein, weil nur sexuelle Attraktionen nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Die sind halt durchaus kinky geprägt und das, also ich würde das halt auch nicht als Fetischismus sehen, sondern ich würde, weil Sex halt auch ohne möglich ist, aber ist es etwas, was meine Identität halt prägt und mein Zugang zur Asexualität, aber eben auch allgemein mein Zugang zur Sexualität. Also das ist
ja. Es hängt halt alles zusammen. Eine Trennung fühlt sich halt blöd und nicht authentisch an und seltsam und unpassend.
Letztlich der Versuch für Pride und in queeren Räumen. Queeren ist halt zu zeigen, aber Kink immer zu verbergen, ist halt auch ein Weg zurück ins Closet, auf eine Art.
Ja, und das ist ja etwas, wovon sich Pride eigentlich absetzen möchte.
Ja, das ist immer die Frage auch, wie viel Konzepte muss ich ertragen, also mit wie vielen Konzepten konfrontiert zu werden, wie sehr muss ich diese Konfrontation ertragen und wie viel Praxis muss ich ertragen, zu sehen, mitzubekommen. Aber diese Frage sollte man auch mal spiegeln. Nicht nur auf Kink, wenn man diese Frage stellt, sondern auch auf Queerness. Weil wenn halt die Frage gestellt wird, wie viel von diesen queeren Beziehungen muss ich eigentlich mitkriegen? Also muss ich das sehen, wie sich Männer küssen? Das können die doch auch im Schlafzimmer machen.
Mhm. Es ist im Prinzip dieselbe Frage. Und meine Antwort dazu ist sehr, sehr einfach. Alle einvernehmlichen Konzepte müssen ertragen werden. Offensichtlich Sachen, die anderen eine queerfeindliche Weltsicht aufdrängen. Das ist nicht einvernehmlich.
Ja, also nicht in dem Sinne hier. Also wenn man halt jetzt sagt, ja, aber BDSM, weil da gibt es ja auch Leute, die glauben, dass halt Männer Frauen grundsätzlich überlegen sind und deswegen zu unterwerfen und zu brechen. Ja, es ist halt, wenn das nicht nur Ästhetik für BDSM ist, ist es halt eine Meinung, die halt über kinky Identität hinausgeht und auch eine, die halt auf Pride, also diese Leute würden wahrscheinlich nicht auf Pride-Veranstaltungen gehen wollen, zum einen. Und zum anderen würden sie halt im Queer-Diskurs nicht bestehen. Also das ist halt ja gar nicht, worum es geht.
Mhm.
Es geht ja um halt kinky Konzepte, die in einem queeren Rahmen stehen wollen und sich daran beteiligen. Es geht nicht darum, das Patriarchat zu unterstützen, absichtlich. Es gibt ja auch kinky Leute, die eben das tun, auch für deren Rechte kinky zu sein, kämpfen wir, würde ich sagen. Ich trete dafür ein.
Ja.
Das Recht ist halt, ihr werdet nicht dafür geschämt, dass ihr kinky seid und könnt so kinky sein, wie ihr wollt. Aber hört mal auf mit diesem scheußlichen Geschlechterbild und verbreitet das nicht weiter.
Man kann kinky sein und dumme Meinungen haben und dann kann man gegen die dummen Meinungen sein, aber das heißt noch lange nicht, dass man fürs kinky sein geschämt werden sollte.
Oder dass die Leute dumme Meinungen haben, weil sie kinky sind.
Genau.
Das ist eine Trennung.
Die kommen oft nicht voneinander. Und selbst wenn.
Nee, also das ist halt der Punkt. Die Meinungen liegen nicht daran, dass die Leute kinky sind. Das sind Leute, die in einem Patriarchat aufgewachsen sind mit solchen Geschlechterrollen. Wir sollten eher diese Geschlechterrollen angreifen als diese Leute. Oder ihre sexuelle Identität.
Genau. Denn sexuelle Identitäten haben gerade auf Pride was zu suchen.
Genau, und ja, natürlich, es muss niemand halt Sex in der Öffentlichkeit haben. Und ich muss auch nicht ertragen, wenn Leute halt irgendwie da halt wirklich ausatmend ihre Sexualität ausleben.
Ja.
Aber das, wie gesagt, das passiert eigentlich nicht. Und in der Regel gibt es auch bei Pride-Veranstaltungen bereits Rahmen, die von den queeren Leuten akzeptiert werden, aber die von den kinky Leuten, die hingehen würden, akzeptiert würden.
Mhm.
Und diese Rahmen sind halt meistens keine Erregung öffentlichen Ärgernisses da ist. Und wie gesagt, auch wieder der Rückgriff auf die Folge Spiel in der Öffentlichkeit. Natürlich gibt es Grenzen, wo es halt ohne Kontext von Gewalt nicht mehr zu unterscheiden ist. Natürlich, die Praxis musst du nicht ertragen. Oder die müssen die Leute ertragen, dass du das hinterfragst, weil das sieht halt gerade wie Gewalt aus. Aber jetzt, wenn das nicht so ist, dann ist vielleicht das einfach etwas, was stattfindet.
Ja, und etwas, was ich glaube, dabei durchaus ein Problem ist, dadurch, dass Pride sich mit sexuellen Identitäten beschäftigt, dass sich Leute auf der Straße küssen, die das sonst vielleicht eher mal verstecken oder, ne? Oder halb nackt rumlaufen, um sich zu zeigen, wie sie sich gerne zeigen wollen, weil es in diesem Rahmen okay ist. Ich glaube, dadurch sind viele der Meinung, die das sehen, dass diese Personen sexualisiert werden wollen vom Publikum. Und das ist einfach nicht, was passiert. Nur weil ich meine sexuelle Identität zeige, heißt das nicht, dass ich von jeder der hergelaufenen Person sexualisiert werden möchte. Oder überhaupt von irgendwem sexualisiert werden möchte.
Klar, oder dass es für mich eine sexuelle Erregung bedeutet, das zu tun.
Genau. Und ich glaube, da liegt ein grundsätzliches Problem, weswegen an Dingen, die bei Pride gesehen werden, Anstoß genommen wird.
Und es ist halt auch etwas, also dass marginalisierte Identitäten oft besonders sexualisiert werden. Aber das gilt halt nicht nur für Kink, weil es ist durchaus so, dass halt eben, wenn zwei Männer oder zwei Frauen Händchen halten, wird das mehr als eine sexuelle Handlung gesehen.
Als wenn das ein nicht gleichgeschlechtliches Pärchen tut.
Genau. Ja, wenn zwei Leute, die man binär nicht einordnen kann, das tun, wird es genauso als...
Wenn ein offensichtlich Mann und eine offensichtlich Frau Händchen halten, dann wird es nicht sexualisiert. Wenn zwei Frauen Händchen halten, wird es wahrscheinlich ja sexualisiert. Das ist ein Problem.
Ja.
Und das ist auch auf Pride ein Problem.
Genau wie wenn halt trans Menschen Kleidung tragen.
Mhm. Dass Jasmin ein Kleid trägt, bedeutet nicht, dass ich sexualisiert werden möchte. Dass ich ein Kleid trage, bedeutet nicht, dass ich sexualisiert werden möchte. Das passiert immer wieder. Aber das ist nicht meine Absicht und das ist das Problem von den Leuten, die mich sexualisieren.
Genau. Bei dir wird nicht davon ausgegangen, dass du sexuell erregt bist, wenn du ein Kleid trägst.
Aha.
Das ist bei Transfrauen halt nicht der Fall. Also
da wird es teilweise unterstellt, ja.
Genau. Und dadurch, dass man eben auch zum Beispiel Transsein mit einem Fetisch gleichsetzt.
Ja.
Man sieht, wo das Problem ist, da dann halt die Trennschärfe von kein Kink of Pride und was ist kinky und sowas zu definieren. Und
es ist halt wirklich ein Problem, weil ich kann natürlich verstehen, dass Leute, wenn sie quasi Kink-Dinge präsentiert bekommen auf Pride, wenn sie der Meinung sind, dass sie alles jetzt sexy finden sollen, was da passiert, dass das hier gerade eine Sexualisierung ist, die sie, ne, dass sie da sich daran stören, das verstehe ich. Aber
es ist ein konzeptuelles Missverständnis genau. Von dem, was Pride ist und von dem, was Kink ist und wie Kleidung funktioniert.
Genau, denn die Personen, die da stehen, die wollen nicht sexualisiert werden. Die wollen einfach nur sie selbst sein. Und die sind nicht sexuell erregt, weil du sie in Kink-Kleidung siehst. Die haben einfach nur gern Kink-Kleidung an.
Genau, oder sie tragen sie absichtlich, um zu zeigen, dass es das gibt.
Ja.
Es wird ja auch durchaus zu einem politischen Statement, gerade wegen Gegenwind.
Mhm.
Und ja, ich finde das halt von der mehr als Gesellschaft aufgedrängte Sexualisierung unserer Identitäten nicht übernehmen und auf andere innerhalb der queeren Community übertragen sollten oder eben auf andere sexuelle Identitäten. Es ist halt genauso, wie wir halt nicht davon ausgehen, dass halt Poly-Menschen alle super sexuell sind und im Grunde, ey, ihr habt die coole Gelegenheit gefunden, fremd zu gehen, ohne euch zu schämen. Deswegen habt ihr dauernd Sex. Nee, vielleicht sind das aber halt auch einfach Beziehungen, die auf einer sehr emotionalen Ebene stattfinden und nicht nur sexuell sind. Es lässt sich nicht alles sexualisieren, es sollte nicht alles sexualisiert werden und das sollte nicht als Erklärungsmuster herhalten, um Menschen auszuschließen.
Ja.
Die Frage ist, wenn ich auf Pride gehe, kann Pride eine Inhaltswarnung haben? Kann ich mich vorbereiten, was ich da sehe?
Ich sag mal so, als Parade ist das halt schwierig.
Ja, also es gibt natürlich bis zu einem gewissen Grad eben, man kann Richtlinien festlegen, was okay ist und so. Man kann ankündigen, aber ja.
Im Zweifel sind die Grenzen das deutsche Recht und das wird für gewöhnlich eingehalten.
Genau, aber andererseits muss Pride sich immer an das Recht, das jeweils gilt, halten. Ich denke nämlich nicht.
Ja.
Weil zu Zeiten, als Pride in Deutschland gegen den Paragraph 975 und der halt Homosexualität unter Männern verboten hat, demonstriert hat, da ging es fast ja darum, sozusagen das geltende Recht zu kritisieren, auch damit, indem man zeigt, dass man praktisch schuldig ist. So. Und deswegen, also ja, das, ja, natürlich, das geltende Recht ist oft eine Grenze, aber sie sollte sich immer so...
Genau, in manchen Gebieten ist sie vielleicht auch eine Grenze, die an der mit Absicht gerüttelt wird.
Genau, aber ja, dadurch, dass die Veranstaltung eben keine Sexparty ist.
Mhm. Ist die Grenzen sind eigentlich, was okay ist und was nicht, ist eigentlich klar. Und man, ich denke, man kann sich ganz gut darauf vorbereiten, was einen erwartet.
Genau, und bei Diskussionen. Also es gibt ja im Rahmen von Pride-Veranstaltungen auch Diskussionsrunden und Partys und sowas.
Mhm.
Auch da ist oft möglich, herauszufinden, worum es geht.
Ist es der Titel.
Ja, wenn es ein Workshop ist, wo es um Analsex geht, der von einem schwulen Mann gegeben wird, dann werdet ihr über schwulen Analsex aufgeklärt, wenn ihr da hingeht.
Mhm.
Das, eventuell wollt ihr das nicht, aber diese Entscheidung könnt ihr treffen,
indem ihr nicht hingeht.
Ja.
Ja. Das ist oft sehr, sehr einfach. Es wird nicht zurückgehalten, es wird nicht hinter Berg gehalten, worum es da geht.
Ja, und wenn eine Party halt, das, ja, wir haben Spielräume.
Mhm.
Okay, ja.
Da wird nicht D&D gespielt, wahrscheinlich.
Genau, wäre auch mal ganz gut.
Ja. Ich bin ja eher dafür, dass Spielpartys wir sollten noch offener werden für so immer.
Ja, ich weiß sogar, ja, Pride unbedrohlich sein sollte und kontrollierbar. Also.
Naja, bedrohlich ist dann halt die Frage, wie definiert man das jetzt? Bedrohlich im Sinne von, man muss Angst haben, von den Leuten, die Peitschen tragen, durch die Straße gejagt zu werden. Da sollte man wirklich keine Angst vor haben müssen. Und braucht man auch keine Angst vor zu haben. Das ist nicht Sinn der Sache. Das passiert da nicht.
Genau.
Unbedrohlich im Sinne von Meinungen und herrschende Ansichten werden nicht hinterfragt. Wofür ist die Pride denn bitte da?
Ja, genau. Das ist bedrohlich für den Status Quo. Und das sollte es sein.
Ja.
Und das ist aber auch Absicht halt.
Ja.
Und da halt zu versuchen, es so auf eine respektable Weise einzugrenzen und nur kleinteils zeigen, das ist halt eine Diskussion, die auch schon lange existiert, eigentlich so lange Pride-Veranstaltungen stattfinden, aber wir sind offensichtlich auf der Seite, die sagt, es ist eine politische Demonstration und es geht hier darum, sich auch bis zu einem gewissen Grad ungefiltert zu zeigen und nicht darum, mit dieser Auftritt die Mehrheitsgesellschaft
so zu unterhalten.
Ja, zu beeindrucken, zu zeigen, wir haben doch irgendwie einen Wert als Menschen, sondern also der ist inhärent.
Ja.
Es geht darum, Akzeptanz einzufordern. Ich bedanke mich nicht dafür, respektiert zu werden. Ich fordere Akzeptanz ein.
Pride ist halt eine Feier, aber Pride ist auch eine Demonstration.
Genau, da sollst du mir daran erinnern, was wir feiern.
Ja, genau. Es geht nicht darum zu feiern, dass Schwule schon Rechte haben.
Es geht halt auch nicht darum, dass unsere Regierungen Rechte gegeben haben. Also Regierungen haben uns keine Rechte gegeben, sondern Sexworker, die Steine auf Polizisten werfen, haben uns Rechte gegeben.
Ja, und ja, es geht darum zu feiern, wer wir sind und aufzuzeigen, wo noch Rechte fehlen, wo wir noch was einfordern müssen.
Ja, und Pride kann dabei halt nie unpolitisch sein.
Ja.
Weil, also, wenn man sich halt anguckt, wie Karneval sich entwickelt hat, das war halt mal auch eine subversive Veranstaltung. Es ging mal darum, die Obrigkeiten zu hinterfragen, wo ein Rahmen dafür gegeben wurde, der halt durchgesetzt wurde. Es ist halt beim Versuch der Gleichschaltung des Karnevals in der Nazi-Zeit sind halt Leute ins Konzentrationslager gegangen, weil sie sich geweigert haben, unpolitisch zu werden.
Mhm.
Oder halt Nazis zu unterstützen mit ihrem Karneval. Aber heute ist der Mainstream-Karneval halt oft, also wird oft vergessen, was die Ursprünge sind und dass es mal politisch war. Und ich sehe das als einen Verlust für die Gesellschaft, wenn es so ist. Und wenn Pride auf die halt einfach so wird und unpolitisch, dann sehe ich das halt auch als einen Verlust für die queere Community und für die Gesellschaft.
Ja, ich meine, es ist eben eine Demonstration dafür, wer wir sind und was wir wollen und wie Queerness und Vielfalt etwas Positives sind auch.
Ja. Und Queerness ist halt auch ein politischer Begriff. Also auch bewusst ein politischer Begriff, der eben inklusiv geschaffen wurde und der aber auch eine politische Stoßrichtung hat. Also Queerness bedeutet, man muss sich nicht weiter outen als queer. Beleidigung im Grunde.
Ja.
Queer. Und es geht halt darum, Leute, die davon beleidigt werden konnten, die gehören zusammen, weil die Mehrheitsgesellschaft macht keinen Unterschied damit, wer sie diskriminieren will. Denen ist es egal, ob du bi bist oder lesbisch. Wenn du eine Frau küsst, setzt du dich dem Risiko von Gewalt aus, zum Beispiel. Denen ist es egal, ob du ein Crossdresser bist oder trans. Wenn du in Frauenkleidern auftrittst und sie dich halt da mit deiner Gender-Nonkonformität konfrontiert sind und deswegen Gewalt gegen dich ausüben, dann ist ihnen das egal, was deine eigentliche Identität ist. Mhm. Und es geht halt auch nicht darum, dass man halt irgendwie Stück für Stück Respekt irgendwie bekommt. Es geht darum, dass alle so sein dürfen und dass alle gleich jetzt da sind, Rechte brauchen. Und deswegen ist halt Queerness halt auch ein Begriff, der halt kollektiv sich ein bisschen von Labels entfernt. Mhm. Labels sind immer noch wichtig und für Kommunikation wichtig. Wir haben ja schon im Bereich der deutschen Ungerechtigkeit darüber gesprochen. Aber als politische Bewegung ist ein kollektiver Begriff hilfreich. Eben mhm. auch gerade, weil kein Unterschied gemacht wird. Und von den wirklich konservativen Leuten wird auch kein Unterschied gemacht, ob jemand schwul ist. Also ganz einfach monogam, weiß, schwul. Oder ob es halt eine Trans-BDSM-Person ist.
Aha.
Es wird kein Unterschied gemacht. Das ist beides perverse. Und die sollten aufhören mit dem, also man möchte ihnen verbieten, was sie tun.
Mhm.
Wenn man halt die Art von Denke, diese Konservative hat. Und deswegen Queerness und der gemeinsame offene Auftritt, der eben auch Provokationen beinhalten kann, aber die halt eben nur eine Provokation ist, weil die Gesellschaft nicht bereit ist. Aber genau, ja, deswegen halt ist Queerness ein politischer Begriff. Und es gibt natürlich die Abkürzung von LGBTQAI+. Und da frage ich mich immer, ob das so hilfreich ist. Also jedes Label einzeln ist hilfreich, aber der kollektive Begriff, der halt eine reife Abkürzung ist, der fordert ja bis zu einem gewissen Grad zum Outing auf.
Mhm.
Und zum Einordnen in kleine...
In Untergruppen.
Und er macht bis zu einem gewissen Grad jeden Buchstaben zur Verhandlungsmasse.
Ja.
Also...
Jeder Buchstabe, der dazugehören will, muss erstmal verhandeln, dass er dazugehört.
Genau. Du kannst halt Labels gedrückt werden, die nicht wirklich deine sind, weil...
Weil dein Buchstabe noch nicht dabei ist.
Genau. Oder die Definition des Buchstaben unterschiedlich ist. Und
ja.
Ganz deutlich sehen wir, wie angreifbar das macht bei der LGB Alliance. Das ist eine Hassgruppe aus Großbritannien, finanziert auch durchaus von hartz-christlichen Rechten aus den USA. Hat auch Ableger in Deutschland mittlerweile. Es ist auf jeden Fall eine Gruppe, der es um Transfeindlichkeit geht speziell. Die machen deswegen LGB und nehmen das T bewusst raus.
Mhm.
Einfach um zu zeigen, die gehören nicht dazu und diese Labels gibt es. Und genauso musste, nachdem halt, wie gesagt, Brenda Howard als B-Person die erste Pride veranstaltet hat, später bei Pride-Paraden darum gekämpft werden, dass B-Menschen auch eine Repräsentation haben.
Mhm.
Und in der sozusagen der Lesbian und Gay oder der schwul-lesbischen Community, dann auch bisexuelle Menschen anerkannt werden, um dahin zu kommen. Dann muss man um den nächsten Buchstaben kämpfen und genauso kann man halt dann versuchen, die wieder zurückzurollen und die Leute einzeln anzugreifen, einen Keil dazwischen zu treiben. Und Queerness als gesamtes Label verhindert das ein bisschen. Und historisch ist es halt einfach passiert, dass man einzelne Leute wieder halt rausgeholt hat, weil sie nicht respektabel genug sind, weil ihre Identität gerade nicht dran ist, weil ihre Rechte gerade nicht die Priorität haben. Wir müssen erstmal für was anderes kämpfen. Da ist halt Silvia Rivera Beispiel, halt eine bisexuelle Transfrau, die in New York sich sehr um Leute, die kein Zuhause haben, gekümmert hat, um SexworkerInnen auf der Straße, die besonders Trans-SexworkerInnen, hat halt für die Community-Arbeit gemacht. Die war bei Stonewall dabei und es gibt eine wütende Rede von ihr, die ich verlinken werde in den Shownotes, wo es halt darum geht, wie Leute, die sie wegen Respektabilität ausschließen wollen. Und das ist irgendwie 5 Jahre nach Stonewall. Und dieses Respektabel ist halt, es ist ein Werkzeug. Respektabel zu erscheinen für eine Mehrheitsgesellschaft dient halt auch dazu, uns zu humanisieren, sozusagen. Ja, die wollen was Ähnliches wie wir. Das sind Menschen wie wir.
Mhm.
Das ist hilfreich, wenn Leute es erkennen.
Ja.
Das ist hilfreich. Aber es ist halt auch ein Werkzeug. Man darf nicht vergessen, dass es ein Werkzeug ist, um mehr Rechte zu erhalten und die Gesellschaft zu verändern.
Man soll es nicht als Werkzeug nehmen, um Leute aus der queeren Community auszuschließen.
Und das Verhalten zu regulieren.
Ja. Und ich als Person bin verheiratet mit einem Mann, wohne so in einem Haus, viele wünschen sich das, schön. Ich könnte, wenn ich nichts sagen würde, wunderbar also ich würde nicht auffallen. Genau, Heteropassing, übers Kink müsste ich nicht reden, übers Poly müsste ich nicht reden, es wird nichts auffallen. Dadurch erhalte ich eine Respektabilität, weil ich bin ja so eine Person wie jeder andere auch.
Wenn du das alles verschweigst, bist du halt im Closet dadurch.
Genau. Und ich sage deswegen mit Absicht dass ich kinky bin, dass ich bi bin, dass ich poly bin, um unter anderem um zu repräsentieren, um nicht im Closet zu sein und um zu repräsentieren, dass es eben Personen wie du und ich sind, die ja diese Interessen haben, diese, wo das ihre Identität ist. Das heißt aber doch lange nicht, dass Personen, die nicht so sind wie ich, das nicht repräsentieren sollten. Im Gegenteil, also es geht doch darum, wer schon respektiert ist und wer eine Position hat, in der man respektiert wird, als okay, die ist eigentlich genau wie wir, hat nur andere, nur ein paar Interessen, die ich nicht teile. Oder ne, hat irgendwas, was ich nicht teile, aber ansonsten ist sie wie wir. So eine Person sollte doch die Hand reichen, um anderen, die diesen Status nicht erreichen können oder nicht noch nicht erreicht haben, zu helfen und für deren Rechte auch zu kämpfen, anstatt ja, die Leiter hochzuziehen und zu sagen, okay, ich habe meine Rechte, ich komme gut klar, Ende. Die Leute, die sich anders verhalten, die schriller sind oder wo deren Auftreten mehr mit der Gesellschaft clasht als meins oder die halt eben noch nicht so respektiert sind, wie ich das bin, weil für mich seit 40 Jahren gekämpft wird und für die noch nicht so lange oder schwächer, die sollte man einfach nicht fallen lassen jetzt.
Genau, und die haben halt auch für deine Rechte gekämpft. Und
ja.
Also er hat gerade eben so dieses, die Einstellung, ja, die Schwule dürfen jetzt heiraten, da haben wir ja geschafft, da haben wir Erfolg gehabt.
Genau.
Aber wenn das halt wirklich dein Traum ist, halt zu heiraten und 1,5 Kinder zu haben, mit Eigenheim, ja, cool für dich, aber ja, also es gibt halt auch andere Leute, die halt für dich da waren und die Verbesserung für queere Menschen wird halt gemeinsam erreicht und ich denke halt nur nicht, dass ich die Position, deren Respekt man erringen will. Also Respectability Politics ist ja nicht so, also wie bei dir, dass man zufällig eine, also du hast Privilegien, die du nutzt. Das ist auch wichtig und hilfreich.
Ja.
Respectability Politics ist ja das bewusste Verändern von Verhalten oder das halt ein bewusstes Framing des eigenen Auftritts, um respektabel zu wirken, respektabler zu erscheinen für eben die Mehrheitsgesellschaft. Also dass man eben sowas nach vorne rückt, wie halt den Wunsch, eine Familie zu gründen und gemeinsam sich halt, wir sind einfach nur zwei Männer, die sich lieben, das ist wie euch, wir haben dieselben Träume und halt eben nicht auf eine Weise auftreten, die sich leicht sexualisieren lässt, sondern eben tatsächlich, ja, wir küssen uns nicht, sondern wir halten nur Händchen so. Wir treten fast keusch auf. Also diese Art von,
ja.
Und da sollte man sich aber nicht die Position zu eigen machen, deren Respekt man erringen will, sondern eben Schritt für Schritt weiter für Rechte eintreten, damit eben das Verstellen nicht notwendig ist. Und selbst wenn sozusagen das Verstellen einem leicht fällt oder zur eigenen Identität wird, es gibt
eben... Oder es auch einfach das ist, wie man ist.
Ja, vielleicht hat man das Privileg, dass es so ist,
genau.
Und man einfach das gut vertreten kann, klar. Aber dann sollte man eben auch weiter für Menschen eintreten, die...
Die diese Privilegien nicht haben.
Genau. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, sie nicht angreifen, dafür, dass sie für ihre Rechte antreten oder dass sie sich zeigen.
Ja.
Weil es sollte, Respektabilität sollte nicht zum Zensurwerkzeug innerhalb der queeren Community werden.
Und es ist zum Teil ganz bestimmt keine leichte Aufgabe. Wenn man selbst seit Jahren für seine Rechte gekämpft hat und sich darüber freut, einige Sachen erreicht zu haben. Ich kann durchaus verstehen, dass man vielleicht denkt, so okay, können wir uns darauf kurz ausruhen? Leider ist die Realität, nein, können wir nicht. Einzelpersonen bestimmt, aber als Gemeinschaft können wir uns nicht ausruhen in diesem Kampf für Rechte.
Genau, und selbst wenn halt queere Rechte erreicht sind, ist halt intersektional. Wir können auch nicht die Marginalisierung von etwa BIPOX und Behinderten außer Acht lassen.
Mhm.
Die brauchen halt auch Rechte. Und gerade als Leute, die eben marginalisiert wurden oder werden, sollte man das eben auch nicht aus Acht lassen. Es geht,
ja.
Intersektional denken ist notwendig und natürlich kommt viel von diesem Gedanken von Respectability auch aus vorauseilendem Gehorsam, sag ich mal, gegenüber Backlash-Bewegung.
Mhm.
Dass man eben Angst hat, dass einem Rechte wieder weggenommen werden. So, wir hatten jetzt jemanden, der gesagt hat, wir dürfen in der Rollenspielszene nicht über BDSM reden, weil das schädigt den Ruf von Rollenspiel. Weil ich erinnere mich an die Satanic Panic, wo Leute gesagt haben, dass die Spiele satanistisch sind und hier der Unterschied zwischen Sex-Rollenspiel und Pen-and-Paper-Rollenspiel, den müssten wir so oft klar machen, jetzt sorgt ihr wieder dafür, dass es verschwimmt. Gut, das mit dem Verschwimmen liegt daran, dass er die Trennschärfe nicht hatte, aber es ist halt ein...
Also es geht ja darum, dass Leute, die zum ersten Mal von Rollenspiel hören und sich damit beschäftigen, dass die auch die Trennschärfe nicht haben.
Ja genau, aber das einmal, Zum einen, vielleicht ist ein Hobby keine so wichtige Identität wie halt, ich sag mal, eine sexuelle Identität oder eine Kultur. Ja. Und also das ist ein Punkt. Und zum anderen, ja, offensichtlich kommt das halt aus einer Reaktion oder offenbar kommt das ja aus einer Angst vor negativen Reaktionen. Den Respekt der Mehrheitsgesellschaft wieder zu verlieren, der mühsam erkämpft vorkommt. Und ich bin mir sicher, es geht vielen Cis-Schwulen auch so.
Also es sind Rechte erhalten worden und die Angst, dass sie wieder genommen werden könnten, ist absolut verständlich. Aber das zeigt doch nur, dass wir noch nicht da angekommen sind, wo wir hinwollen.
Ja, also die Angst selber muss man den Leuten jetzt nicht mal halt vorwerfen, wie man darauf reagiert. Und die Kämpfe sind halt noch nicht vorbei.
Genau, wenn die Angst besteht, dass die Rechte wieder genommen werden könnten, dann ist offensichtlich dein Kampf für diese Rechte noch nicht abgeschlossen.
Ja, aber diesen Kampf solltest du halt mit queeren Leuten führen und nicht gegen sie.
Ja.
Also für den Ausschluss einer Gruppe zu argumentieren. Damit schafft man auch nur die Grundlagen, um später für den...
Halt, um später selbst aussortiert zu werden.
Genau, also wenn wir jetzt gegen Kinky-Leute argumentieren, dass sie halt nicht zur queeren Gemeinschaft gehören dürfen. Als nächstes sind Trans-Leute dran, das wissen wir.
Ja.
Das sind die Diskussionen.
Und dann kommen wieder die Bi-Personen dran.
Ja, oder wer auch immer. Asexuelle, keine Ahnung.
Ja.
Und jeder Buchstabe ist Verhandlungsmasse. Und es ist ja halt auch nicht so, als ob diese Diskussionen halt genuine Diskussionen sind, wo ehrliche Fragen auch innerhalb der Community gestellt werden und man versucht, Identitäten besser zu verstehen und irgendwie, nee, bestenfalls ist es halt eine Belagerungsmentalität, dass man Angst hat, dass irgendwie die eigene Community unterwandert wird oder dass dann die falschen Sachen vertreten werden, aber sehr viel wird eben auch von rechten, nicht queeren Gruppen angestoßen, um bewusst zu spalten.
Mhm.
Wenn man sich halt zum Beispiel mal bei 4chan und so 8chan was auch umguckt gerade, da gibt es halt jeden Pride Month, auch das, Regelmäßigkeit, die Pride-Fall-Aktion, wo sie eben bewusst Trollaktionen starten, um schädliche Diskussionen in der Community zu schaffen und Pride
zu unterminieren.
Ja, und da kann man halt drauf anspringen, wenn man das will. Aber vielleicht sollte man eben auch einfach mal das hinterfragen, was für Diskussionsmuster das sind und ob die vielleicht nicht Argumentationsstrukturen annehmen, die eigentlich halt aus der Rechten kommen, die eigentlich queerfeindlich sind im Kern.
Mhm.
Und ich denke nicht, dass man das fürs Gute verwenden kann. Also menschenbezogene Diskriminierung.
Ja.
Ich denke nicht, dass das einer Community hilft, das anzufangen. Weil der Punkt kommt halt dann irgendwann, wo du... Wir haben uns entschieden, kein Kink gehört dazu. Und das war eben jetzt halt schon ein bisschen kinky. Du hast dir auf den Hintern gehauen.
Mhm.
Oder, was weiß ich, halt dieses, was wir jetzt auch merken mit der Transfeindlichkeit, dass halt zum Beispiel Butch-Lesben nicht mehr so richtig gut auf Toiletten gehen können, eventuell, weil sie Angst vor körperlichen Eingriffen haben. Das gab da schon
mehr. Oder auch einfach nur Frauen, die nicht dem normativen Bild, wie eine Frau auszusehen hat, entsprechen.
Ja, da gab es schon Angriffe. Und halt die halt TransfeindInnen sind relativ ehrlich damit, dass
sie Frauen körperlich angreifen, wenn sie der Meinung sind, dass sie nicht weiblich genug aussehen.
Nee, dass das Opfer wert ist. Wenn, ja. Also Transfrauen haben verdient, also angegangen zu werden. Und wenn es ein Irrtum ist, dann ist es das Werden. Und halt mit diesen Argumentationen die queere Community gestalten zu wollen, das hilft doch nichts.
Das ist doch eine Scheiße. Also das ist wirklich das Argument, wir wollen Frauen ausschließen von Frauenrechten, deswegen greifen wir im Zweifel auch Frauen an. Entschuldigung, bitte was?
Ja. Das ist, ja, wir sollten also Diskussionen nicht vereinnahmen lassen.
Ja.
Und wir haben auch schon darüber gesprochen, warum wir uns outen, warum wir in Szenen als queer und kinky auftreten, die aber eigentlich an sich nichts zu tun haben.
Also warum führen wir diese Diskussion für Kink of Pride in einem Nerd-Podcast?
Genau, wir heißen Nerds, ihr Hobby. Und wir haben schon über Repräsentation gesprochen und wir nutzen, unsere Privilegien uns zu präsentieren, dass wir einen Podcast haben, dass wir in der Nerds-Community ein Publikum haben. Das ist nicht böswillig, wir nutzen euch nicht aus, aber wir...
wir benutzen euch, muahaha.
Wir zwingen niemanden dazu zu hören. Es ist nicht so, als ob das hier irgendwie im Fahrstuhl läuft oder als Warteschleife irgendwo. Nee, also... Und wir haben halt, dass wir hoffentlich uns einen positiven Ruf erarbeitet haben in anderen Bereichen. Auch eine gewisse Respektabilität.
Ja,
und wir können euch halt hoffentlich, da dass wir eben ein gemeinsames, anderes Interesse haben, vermitteln, wie sehr wir doch Menschen sind und, Akzeptanz und Menschenrechte verdienen. Und da ist es traurig in unserer Gesellschaft, dass das nicht außer Frage steht, aber das ist halt eben etwas, warum wir das machen und warum wir darüber sprechen. Und ich hoffe...
Warum es uns wichtig ist, dafür zu stehen. Warum es uns wichtig ist, zu repräsentieren. Dass wir eben auf einer gemeinsamen Ebene sprechen können. Dadurch, dass wir gemeinsame Hobbys teilen. Und dadurch, denke ich, fällt es leichter auch, Einsichten zu schaffen, Einblicke zu schaffen.
Genau. Und unsere Perspektive ist nicht unwichtig. Mhm. Also unsere Perspektive auf Nerd-Themen ist halt eine queere. Das ist eine von BDSM geprägte. Mhm. Wir lernen was durch unsere Perspektive und wir sind halt bereit und willens, halt sozusagen unsere Erkenntnisse, die wir dadurch gewinnen, durch diese Analyse, durch diese Möglichkeiten mit euch zu teilen.
Das fließt halt in unsere Hobby, aber auch in unsere Arbeit an dem Hobby durchaus immer mit ein. Damit meine ich jetzt absolut nicht, dass wenn ich in irgendeinem Stream drin bin oder so, dass Sexualität, Queerness und BDSM immer Thema ist. Nein, diese Sichtweisen, die wir gewinnen, fließen immer ein.
Wir haben keine andere Perspektive.
Ich habe keine andere Perspektive, genau. Dass wir bestimmte Identitäten haben, sorgt dafür, dass wir bestimmte Sichtweisen haben auf Dinge, sorgt dafür, dass uns gewisse Probleme auffallen, sorgt dafür, dass wir einfach Dinge vielleicht ein bisschen anders sehen als Personen, die diese Identität nicht angehören. Und das sind Sichtweisen, die in die Arbeit einfließen, die bedingen, wie wir schreiben, wie wir im Zweifel kritisieren, was für Anmerkungen wir haben an Produkte, die wir sehen. Und ich glaube, das ist durchaus etwas, für das unsere Meinung sehr geschätzt wird.
Ja, und wenn nichts anderes, dann räumt unser Podcast hoffentlich hermeneutische Ungerechtigkeiten aus, indem wir auf die Existenz unserer Identitäten hinweisen. Und wenn jemand halt dadurch etwas über sich erkennt, dann haben wir einen Erfolg gehabt. Und das war es das wert. Und sonst habt ihr halt Konzepte und könnt eventuell Leute im Umfeld verstehen, wenn sie von diese Identitäten haben. Wir warnen ja sogar vor. Also wenn wir nicht auf unseren eigenen sozialen Medien posten, dann tun wir halt immer eine Inhaltswarnung BDSM vor unserem Podcast. Also und ich bin der Meinung, das sollten wir eigentlich machen müssen. Also wir wurden darum gebeten und wir respektieren zum einen diesen Wunsch. Mhm. Wir respektieren auch die Umstände der Gesellschaft. Aber wir tragen damit bis zu einem gewissen Grad der Stigmatisierung von BDSM Rechnung.
Ja.
Weil sowohl in der Queer-Community, wie ihr spätestens in dieser Folge gelernt habt, als auch in der Gesamtgesellschaft, ist das halt was als sexualisiert gesehen wird, als etwas, mit dem man nicht konfrontiert werden muss und über das man am besten nicht spricht. Mhm. Und ich bin der Meinung, das sollte nicht so sein. Ich bin der Meinung, Aspekte von BDSM sollten gleichwertig als Beziehungsmodell neben anderen stehen. Mhm. Und so halt sowas wie unsere sind alle Spielleiter in Doms-Folge. Mhm. Die einfach nur, die halt sozusagen Muster vergleicht und darüber reden, dass es was wie Machtgefälle gibt und wie man sie konsensuell aufbaut und aus- und auflöst. Das ist einfach Analyse. Und
ja.
Ich für meinen Teil hätte da keine Inhaltswarnung geben müssen, weil wir halt eben wirklich nicht ins Spieldetail gehen. Aber eben, wir tragen Rechnung und das bedeutet auch, unsere Präsenz in der Rollenspielszene geht halt nicht darüber hinaus, also als BDSM-Menschen, also queer, das ist offener und direkter, aber geht halt nicht darüber hinaus, als die bloße Erwähnung des Konzepts. Und Leute, die sich darüber beschweren, dass wir das tun, was wir unter den allermeisten Folgen mindestens 1-2 Kommentare bekommen, warum reden wir darüber so? Warum drängt ihr mir das auf? Mhm. Damit es irgendwann nicht mehr als Aufdrängen empfunden wird, sondern normal ist. Und du hast halt nicht das Recht, so ignorant zu sein, dass du mit der Existenz des Konzepts niemals konfrontiert wirst. Du hast die Möglichkeit, unseren Podcast zu meiden. Jederzeit. Mhm. Du musst nicht zuhören. Du kannst wegschalten, du musst keinen unserer Posts lesen. Aber bis zur Inhaltswarnung musst du halt schon kommen. Du hast nicht das Recht, uns den Mund zu verbieten und auch nicht das Recht, die Teilnahme in der Community auszuschließen.
Ja. Es sind alles Gründe, warum wir tatsächlich bewusst und immer repräsentieren. Einerseits sind wir einfach. Teile der Repräsentation sind mit dem, wie wir uns kleiden wollen und wie wir sind, verbunden. Mhm. Und Teile sind damit verbunden, dass wir wissen, wie wichtig Repräsentation ist, wie wichtig Repräsentation von verschiedenen Leuten ist. Mhm. Wie wichtig es ist zu sehen, was es alles gibt zu hören, welche Begriffe es gibt, zu hören, welche Konzepte es gibt. Einfach nur, um rauszufinden, ist das was für mich oder nicht? Habe ich Berührungspunkte? Wie kann ich mich identifizieren mit verschiedenen Blickwinkeln? Wie kann ich verschiedene Blickwinkel verstehen? Das sind alles Dinge, die einfach sehr, sehr wichtig sind und die uns wichtig sind. Und deswegen repräsentieren wir.
Ja, und Rollenspiel ist halt auch nicht nur ein Babyspiel für Babys. Das ist ein Medium. Und ja. Ein Medium, das eine große Bandbreite von Spielen abdeckt, eine große Bandbreite von AutorInnen, von Spielenden. Und das queeren Diskurs verdient und ertragen muss. Wenn man, also
das Argument halt, in einem Spieleladen, Laden für Rollenspiel, hat Sexualität nichts zu suchen. Wer sich mit Rollenspiel beschäftigt und dann feststellt, dass da gibt es auch sexy Spiele zu oder Spiele, die sich irgendwie mit Queerness und Sexualität oder so beschäftigen, das schreckt doch ab. Also entschuldigen, wenn ich in einen Buchladen gehe und Bücher für Kinder suche und sehe, dass im Regal nebenan Bücher über sexuelle Aufklärung und Queerness stehen, verlasse ich doch auch nicht wütend den Laden, weil in diesem Buchladen auch Bücher über andere Dinge als Kleinkinderbücher stehen.
Ja, genau.
Es ist halt ein Medium, das auch sehr viel für Erwachsene ist und wo diese Themen auch hingehören.
Genau, und queere Analyse ist halt auch notwendig. Mhm. Also einfach, um diese Perspektive zu haben. Und manche Sachen lassen sich halt nur aus einer Insider-Perspektive kritisieren, beziehungsweise werden aus einer Insider-Perspektive gesehen.
Ja.
Und diese sind wir bereit zu liefern. Eben weil wir das Privileg haben, out sein zu können, können wir eben auch diese Kritik liefern und als bewusst als Own Voices auftreten und als eine Person, die sich praktisch damit beschäftigt, wie es lebt. Das ist problematisch.
Ja.
Oder das ist gut gemacht.
Mhm.
Das ist eine andere Perspektive als, ja, also ich stelle mir vor, wenn ich trans wäre, dann würde mich das stören. Das ist halt drumherum geredet und dadurch, dass ich offen sein kann, kann ich halt direkt sagen, ich als Transperson finde mich halt in dieser Darstellung nicht wieder. Die Leute müssen halt damit umgehen, dass wir sagen, als Transperson, als Biperson, was auch immer, haben wir eine Meinung dazu. Und wir existieren in der Szene und wir kritisieren die Medien unserer Szene dafür, wie sie sind, was sie zeigen.
Und, ja. Und damit ist jetzt mit kritisieren ist in diesem Fall auch nicht gemeint, wir machen alles runter, sondern tatsächlich produktive Kritik, positive wie negative.
Ja, literarische Besprechung. Wir nehmen Rollenspiel als Medium ernst und deswegen tragen wir eine queere Perspektive daran heran.
Mhm.
Weil es ist halt nicht Babyspiele für Babys, wo man sagt, ja, das hat mir Spaß gemacht, die Regeln waren gut. Ja, cool. Aber was reproduziert das Design? Worum geht es da? Wen spiele ich eigentlich? Das ist noch ein Rollenspiel, das ist halt ein Spiel, wo es darum geht, Rollen anzunehmen. Und dann sollte man auch über Rollenbilder reden. Und das können wir eben aus dieser Perspektive tun. Und ja.
Wir sind der Meinung, das gibt einen absoluten Mehrwert für euch.
Und ja, wir haben halt heute zwei Diskurse zusammengeworfen, mehr oder weniger. Das sind eigentlich drei. Nämlich zum einen, warum dürfen wir als queere, kinky Leute das sagen, dass wir es sind in der Rollenspielszene?
Ja.
Wir haben auch gerade besprochen, warum das so ist und warum wir das machen. Und dass ihr kein Recht habt, uns das zu verbieten.
Also ihr könnt es versuchen, aber das tut halt nichts.
Genau. Und dann eben King of Pride-Diskurs, der eben halt... Also da ist halt der deutsche versus englischsprachige Diskurs unterschiedlich. Ich würde sagen, es ist derselbe Diskurs an unterschiedlichen Punkten.
Mhm.
Der amerikanisch-englischsprachige ist halt, Kink sollte auf Pride gar nicht zu sehen sein. Auch queere Menschen sollten kein Kink zeigen auf Pride. Also
wenn deine lesbische Beziehung zeigt, dann soll aber auf keinen Fall jemanden einen Halsband tragen.
Ja, genau. Und halt jemand, der Lederkleidung trägt, die ihm vererbt wurde von jemandem, der an AIDS gestorben ist und seit 60 Jahren in der Szene unterwegs ist. Sollte geface kein Leder tragen.
Mhm.
Weil das ist sexualisiert.
Sexualisiert, das sieht kinky aus, das sieht nach sexy aus.
Wo halt praktisch eine Trennung von Queerness und Kink gefordert wird.
Mhm.
Und eine Abgrenzung des einen vom anderen. Und ein Ausschluss. In der deutschen Community ist es halt eher so die Frage so, sollten Leute, nur weil sie kinky sind, auf Pride gehen dürfen?
Also das lesbische Pärchen, wo eine ein Halsband trägt, ist völlig okay. Aber ein Hetero-Pärchen, wo einer ein Halsband trägt und offensichtlich ein Machtgefälle besteht, ist das okay? Das ist doch eigentlich nicht queer.
Genau, ein scheinbares Hetero-Pärchen übrigens. Das ist,
finde
ich auch einen wichtigen Punkt, dass halt, du siehst, nur weil Leute in einem kinky Kontext auf Pride rumlaufen und mit kinky Kleidung, sagt das ja nichts über ihre weiteren Identitäten heraus.
Ja.
Ja, und ich würde den englischen Diskurs als eine Warnung für die deutsche Community sehen. Weil es eine Eskalation des einen.
Mhm.
Also, wenn du den Punkt erreicht hast, wo scheinbar
Hetero-Pärchen.
Ja, scheinbar straight Kink-Leute von Pride weg sind, dann ist die logische Konsequenz ja, mit den Kinky-Menschen, die queer sind, weiterzumachen. Oder eben, wenn du bei diesem Diskurs nichts erreichst,
so, mit dem Hammer zu kommen und sagen, dann muss aber aller
Kink weg. Genau, einfach gar nicht darüber reden, ob Leute nur wegen Kink da sein sollen, sondern einfach gar nicht diesen sind die straight oder sowas Bereich anzusprechen, sondern einfach zu sagen, Kink hat keinen Platz auf Pride, einfach die Diskussion zu eskalieren, um ja, Verhandlungsmasse zu schaffen. Und das ist beides Blödsinn und das in der Konsequenz führt das nur zum Ausschluss weiterer Gruppen und zur Spaltung der Community. Und deswegen, ich würde
bis am Ende nur die Schwulen übrig sind und das
ist nee, die halt auch nicht dann.
Ja, die dann, genau, die sind der letzte Schritt. Die dann auch wieder nicht. Also es wir haben das Ganze zusammen begonnen. Nicht ich persönlich, aber
ja, genau.
Als queere Community wurde das Ganze gemeinsam begonnen und wir würden uns freuen, wenn es einfach akzeptiert wird, dass wir es auch gemeinsam weiterführen sollten.
Ja, genau. Und um halt mal die Frage ernst zu nehmen mit dem, kann ich auf Pride gehen, nur weil ich kinky bin, da hatten wir auch ein hörendes Feedback in die Richtung. Also
ob es angemessen ist. Ob,
darf ich?
Darf ich, ja.
Genau, oder Aussage für mich fühlt es sich wie kulturelle Aneignung an, wenn ich mich queer nenne oder wenn ich bei Pride auftrete, also weil ich nur kinky bin.
Mhm.
Und ich würde sagen, nee, das ist keine Aneignung. Und vor allen Dingen kein Grund, nicht zu Pride zu gehen. Also, wir haben schon gesagt, es gibt ähnliche Stigmatisierung und es gibt intersektionale Kämpfe.
Also, Kinky war von Anfang an bei Pride dabei.
Ja, und es ist keine schädliche Aneignung. Also, du erhältst ja halt keinen Vorteil dadurch, wenn du dich queer labelst.
Also, ja, man erhält keinen Vorteil dadurch, man macht es für niemanden schlechter.
Genau, du nimmst immer was weg. Und,
ja.
Und es ist auch okay, als Ally zu kommen. Also selbst wenn du meinst, vielleicht reicht mein Kind nicht aus, komm trotzdem, wenn du die Sachen unterstützt. Also genau. Allies, wenn halt auf dich keine der relevanten Marginalisierungen gerade zutrifft, dann kannst du aber unterstützen. Und also, wir sind halt Allies, wenn es um den Kampf für BIPOC-Rechte geht.
Ich bin Ally, wenn es um den für Transrechte geht.
Genau. Das ist, manchmal ich, ist man halt unterstützend da.
Ja. Genau. Ich bin selbst nicht trans, das heißt nicht, dass ich nicht lautschreiend die Transfahne schwingen kann, wenn es um Transrechte geht.
Genau, Allies sind in diesem Fall gut und wichtig und auch eine Verstärkung von Stimmen, von Marginalisierten. Und marginalisierte Gruppen brauchen in Demokratien in der Regel Hilfe, um die Mehrheitsmeinung
zu erreichen. Einfach ja. Wenn es darum geht, dass etwas verändert werden soll, dann brauchen wir eine Mehrheit in einer Demokratie.
Genau, wir müssen Akzeptanz schaffen, das heißt Allies, die unsere politischen Ziele teilen, sind ein gutes Zeichen.
Ja.
Und Allies sollten keine Angst haben, dabei zu sein, aber es halt damit zu laufen bedeutet, du wirst eventuell für Mitglied der Gruppe gehalten. Weil die Transfahne zu schwenken, weißt du, wirst eventuell für trans gehalten von Leuten. Das sollte kein Problem für dich sein, wenn du Ally bist.
Genau, gleichzeitig ein Punkt, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, von innerhalb und außerhalb der Community, es sollte niemals ein Outing eingefordert werden. Egal in welche Richtung. Es ist sehr beliebt, gerade auch im Pride Month, gefragt zu werden, bist du Ally oder gehörst du zur Community? Und ich finde diese Frage nicht okay. Wenn man das eine Person fragt, zu der man irgendeine Beziehung hat, in einem privaten Rahmen, ist es eine okaye Frage, die vielleicht aber unangenehm ist, weil vielleicht ist man noch nicht in dem Status, dass darüber geredet werden möchte. Und dann ist es eine unangenehme Frage, weil ein Outing gefordert wird. Wenn man das aber eine fremde Person in einem öffentlichen Rahmen fragt, das ist einfach nur unangemessen.
Ja, genau. Prominente Streamer und sowas. Aber halt, man kann auch sagen, ey, coole Flagge, cooler Button, was auch immer man gerade, also als eine Person sowas trägt und das ist ein Gesprächsangebot.
Genau.
Aber es ist keine direkte Frage, keine Aufforderung zum Outing.
Genau. Es gibt Möglichkeiten, darüber zu reden, ohne direkt ein Outing zu fordern. Und ein Outing zu fordern ist niemals okay. Hm. Und damit möchte ich jetzt niemandem ein schlechtes Gewissen machen, der sowas jemals gesagt hat. Ich möchte, dass ihr es nicht wieder tut.
Genau.
Es geht einfach nur darum, das kann Leute in sehr, sehr unangenehme Situationen bringen.
Genau.
Und Outings fordern, it's not cool.
Genau, das ist halt auch diese, im Rahmen des Kink auf Pride-Diskurses, ist halt auch ein bisschen dieses, also du darfst nur Kink zeigen auf Pride, wenn du aber auch anders queer bist.
Mhm. Und das ist halt und wie, bist du jetzt bitte, wie bist du jetzt bitte queer? Kannst du es mir bitte sagen oder noch zusätzlich als Flagge zeigen, wenn du nicht, wenn du als kinky Person hier auftrittst? Das ist nicht in Ordnung.
Genau, bist du queer genug, um eine Lederjacke zu tragen und Halsband oder musst du eins beim Ablegen?
Mhm.
Ja, ey.
Und deswegen, du solltest dich weder als Ally outen müssen, noch als Mitglied outen müssen.
Aber Outing als Ally. Also wo Ally, wo ein bisschen, wo das Thema Aneignung, das mal kurz aufzugreifen, auf Allies zutreffen kann, ist halt, wenn sehr viel queeres Framing benutzt wird. Das sind die ersten Schritte auf meinem Weg als Ally. Ich komme als Ally wirklich zu mir selbst. Ich habe halt dieses, ich habe mein Outing, ich habe mich als Ally geoutet und herzlichen Glückwunsch, du hast eine politische Meinung geäußert. Ally ist keine Identität.
Mhm.
Also es kann deine Identität werden, halt, indem du im Sinne von
du setzt dich wirklich politisch ein.
Genau, du solidarisierst dich sehr mit diesen Rechten, mit diesen Zielen. Klar, natürlich, das kann identitätsstiftend sein, aber Ally selber ist nicht was dich, also zum einen besser Taten sprechen lassen als nur das Label claimen laut.
Mhm.
Je mehr du in der Öffentlichkeit stehst, umso hilfreicher ist es, ein Label zu claimen und Unterstützung zu bekunden, selbst wenn du halt nicht betroffen bist. Aber nutz deine Reichweite auch, um die Stimmen der Gruppe, die du unterstützen willst, lauter zu machen, zu fördern.
Also es ist gut und richtig, sich auch offen als Ally zu geben.
Ja.
Aber man sollte eben sein Ally-Tum nicht beweihräuchern, sage ich mal. Also
ja, es sollte nicht so weit gehen, dass du sagst, Das A in LGBTQAI steht nicht für asexuell, steht auch nicht für aromantisch oder agender, das steht für Ally. Und ich fordere meinen Anteil in dieser Gruppierung und ich fordere Redeanteile qua meines Ally-Status und gleiche wie andere Leute aus marginalisierten Gruppen. Das ist nicht, worum es geht. Du bist da, um zu unterstützen, du bist Support. Du redest nicht vorne am Podium im Zweifel, sondern du redest mit den anderen Leuten, die cis sind oder weiß oder was auch immer. Erklär denen Sachen. Nutz deine Reichweite, um mit denen zu sprechen.
Mhm.
Aber
stell dich nicht auf das Podium und nimm die Redezeit von Leuten weg, die Sachen aus der eigenen Perspektive sagen würden.
Genau, und in Queerszene internen Diskussionen, zum Beispiel sollte King of Pride sein, ist deine Meinung nicht die, die gefragt ist. Genau wie halt irgendwie trans Identitätsdiskussion, wo halt sehr in der Insider-Perspektive gesprochen wird. Nicht notwendigerweise deine Meinung gefragt. Und ja, das kann, wenn man gewohnt ist, zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören, dass die eigene Meinung gefragt und respektiert ist, auch gleichwertig. Ja, natürlich bist du als Mensch gleichwertig, aber es gibt Diskussionen, in denen du halt nicht den Anteil hast, deren Ergebnis dich nicht persönlich betrifft. Und
da muss man sich vielleicht mal zurücknehmen.
Genau. Wenn es dich das Ergebnis nicht persönlich betrifft, dann verinnerliche, dass du am besten andere Leute reden lässt, ihre Argumente anhörst, darüber nachdenkst und eventuell, wenn du Sachen verinnerlicht hast, wenn du eine Position gefunden hast, dann diese eben gegenüber Leuten, die ebenfalls nicht marginalisiert sind, vertreten, um halt Kapazitäten und Energie zu schaffen, frei zu machen für die marginalisierten Personen, damit die sich ein bisschen weniger selbst erklären müssen.
Mhm.
Und du hilfst dabei auch hermeneutische Ungerechtigkeit aufzulösen, indem du anderen Leuten halt ihre Ignoranz nimmst, den Wissensnachteil auflöst. Das ist eine wichtige Aufgabe, die du erfüllen kannst, aber wenn du ein großer Streamer bist oder was auch immer, lad doch einfach mal eine Person, für die du Ally bist, ein. Rede nicht über sie, rede mit ihnen. Ich glaube, es kommt aus dem Behindertenrechten-Kampf, da die Aussage: Nothing about us without us.
Ja.
Also immer die Leute mit einbeziehen, um die es auch geht.
Mhm.
Und manchmal bedeutet es weniger Redezeit für dich, aber das ist halt Ally sein. Nur drüber reden ist eine Geste.
Wenn ich mich da zurücknehmen kann, könnt ihr das auch.
Ja.
Sage ich als Person, die einen Podcast hat, weil sie so gerne reden hört.
Und wenn ihr uns auch gerne reden hört, dann sagt uns das gerne. Oder drückt es aus, indem ihr den Podcast abonniert oder Hochdaumen gebt oder 5-Sterne-Bewertung oder Rezensionen. Ihr könnt uns auch Nachrichten schicken und in den Diskurs treten. Das könnt ihr tun unter nerdslobby.de, wo alle unsere Folgen sind, die ihr direkt kommentieren könnt. Ihr könnt es auf den sozialen Medien tun, auf, wo wir Nerds, die Hobby sind, bei FetLife, Facebook und Twitter. Ihr könnt uns an nerdisthehobby@gmail.com direkt eine E-Mail schreiben und redet über uns. Ihr könnt anderen Leuten sagen, dass dieser Podcast existiert.
Und toll ist.
Und toll ist, genau. Und damit zeigen, was für gute Allies ihr seid. kriegt ihr einen Regenbogenpunkt für? Nein. wenn es euch gefallen hat, redet drüber. Und wir geben halt auch gerne Shoutouts. Und ich würde da zu einer anderen Perspektive auf dasselbe Thema King of Pride ein Shoutout geben. Auf YouTube hat Jill Please ein Video dazu gemacht. Ist deutschsprachig und hörenswert. Und deswegen hauen wir es euch in die Shownotes.
In diesem Sinne, wir sind queer, wir sind hier. Willkommen in deinem neuen Leben.